die Sensation von Qumran. Und die Frage, die uns alle irgendwann schon einmal bewegt hat, ist die: Können wir heute überhaupt noch sicher sein, nachdem die Bibel ja uralt ist, dass sich am Inhalt der Bibel nichts geändert hat? Qumran liegt östlich von Jerusalem, nur knapp 2 Kilometer vom Toten Meer entfernt. Es liegt 394 Meter unterhalb des Meeresspiegels. Das Tote Meer selbst ist an bestimmten Stellen bis 399 Meter tief. Es bedeckt eine Fläche von 920 Quadratkilometer und hat den stärksten Salzgehalt aller Meere auf dieser Welt. Das Schwimmen im Toten Meer ist kein Kunststück. Es ist ein Kinderspiel. Das Tote Meer hat einen hohen Mineralgehalt. Durch den Jordanzufluss werden buchstäblich täglich Millionen Kubikmeter Süßwasser ins Tote Meer transportiert, aber das Tote Meer hat keinen Abfluss. Dass es nicht überläuft, verdankt es dem Umstand, dass es dort sehr heiß ist, eine sehr hohe Wasserverdunstung. Und nun bleiben all die Mineralien und Salze in diesem Wasser und daraus erklärt sich dieses hohe Konzentrat. Totes Meer deswegen, weil es für kein Lebewesen möglich ist, hier zu existieren. Am westlichen Ufer des Toten Meeres kahle Felsen. Und hier fallen uns einige dunkle Punkte auf. Es sind verschiedene Höhlen. Man hat hier unter anderem Höhle Nummer 1 entdeckt. Ganz im Vordergrund die Ruinen der Essener, einer Klostersiedlungsgemeinschaft. Das ist die Höhle Nummer 1, genauer gesagt der Eingang zur Höhle Nummer 1. Hier wurde eine Rolle gefunden, die praktisch weltberühmt wurde und die uns auch eine Antwort gibt auf die Frage, die wir eingangs gestellt haben. Man hat hier die berühmte Jesaja-Schriftrolle gefunden. Die einzige vollständige Schriftrolle eines biblischen Buches. Außerdem wurden in dieser Höhle andere Schriftrollen gefunden. Sie enthielten das Handbuch der Unterweisung für die Essener, eine Dankeshymne, einen Kommentar zum biblischen Buch Habakuk und verschiedene Fragmente. Wenn wir von solch einer Höhle hinausschauen, dann erkennen wir ein tief eingeschnittenes Flussbett, ein sogenanntes Wadi, das die meiste Zeit des Jahres trocken ist und diese Flüsse, wenn sie Wasser führen, führen alle hinunter zum Toten Meer. Aber es gibt hier auch sehr viel weiche Schichten, weiches Material, keine harten Felsen. Einige Höhlen wurden seinerzeit vor den schnell heranrückenden Römern in dem weichen Grund von Menschenhand angelegt. Das hier sind keine natürlichen Höhlen. Wir erkennen im Vordergrund einige Höhleneingänge. Es sind künstlich angelegte Höhlen, genauer gesagt eine komplette Höhlenanlage, die damals die Essener angelegt haben. Hier zum Beispiel in einer solch künstlich angelegten Höhle der Eingang zur Höhle Nummer 4, die sich nur rund 200 Meter von der uralten Qumran-Siedlung entfernt befindet. Hier fand man etwa Zehntausende von Fragmenten von mehr als 400 verschiedenen Manuskripten. Es waren damals Verstecke, die man hier gerichtet hat, in die man die Unterlagen, die man mühevoll und sorgfältig und gründlich abgeschrieben hatte, vor den Römern in Sicherheit bringen wollte. Wer hat nun diese Höhlen entdeckt? Es waren Beduinen. Beduinen als Nomaden kennen keine Grenzen. Und auch die heutigen politischen Grenzen gelten für sie im Nahen Osten nicht. Und jeder Staat respektiert es, obwohl jede Regierung das gerne sehen würde, wenn sie sich wenigstens an die Landesgrenzen halten würde. Die Beduinen sind Fachleute im Schmuggeln. Sie schmuggeln auch heute noch mit Vorliebe Opium und Gold. Gewöhnlich von Syrien aus nach Jordanien beziehungsweise auch nach Israel. Das Opium und Gold ist gewöhnlich in kleinen Kanistern in den langen, zottigen Haaren von Ziegen und Schafen versteckt. Sie treiben dann ihre Herden über die ausgetrockneten Wasserläufe und lassen die Tiere frei weiden. Dieses Beduinenzelt hier, das wir ein wenig von der Nähe hier sehen können, gehört einem berühmten Grabräuber. Er ist wirklich ein Meister seines Fachs. Die Ausgrabungsexpeditionen, die in verschiedenen Jahren von der Andrews-Universität durchgeführt wurden und dort auf dem Tell Hesbon Ausgrabungen geleistet haben, haben diesen Grabräuber offiziell angestellt. Er bekam gewissermaßen, so wurde das vereinbart, und er war der bestbezahlte Mann der ganzen Ausgrabungsexpedition, obwohl sich berühmteste Professoren unter dem Mitarbeiterstab befanden. Man hat mit diesem Mann einen Preis vereinbart, eine Prämie für jedes neu entdeckte Grab. Mein Bruder berichtete mir, dass ihm dieser Grabräuber einiges an seinen Geheimnissen anvertraut hat, woran man in solch einer trostlosen Gegend Felsengräber erkennen kann. Während einer Ausgrabungskampagne im Jahr 1971 hat dieser Mann über 50 noch nicht geöffnete Felsengräber im Auftrag dieser archäologischen Ausgrabungsexpedition entdeckt. Die jordanische Regierung erließ daraufhin einen Stopp, weil sie sagte, man muss erst die Funde restlos auswerten, das wird zu viel. Nun, wenn dort keine Ausgrabungen stattfinden, dann arbeitet dieser Mann selbstverständlich auf eigene Rechnung. Und er ist steinreich. Denn in den Gräbern finden sich in der Regel Grabbeigaben. Er holt sie heraus, das ist der einzige Zweck, überhaupt Gräber zu öffnen. Und er verkauft sie an Antiquitätenhändler aus aller Welt zu horrenden Preisen. Und er weiß genau, was er dafür fordern kann. Allerdings war er so ehrlich, nichts von den Gräbern wegzunehmen, die er bei dieser Ausgrabungsexpedition entdeckt hat. Es gab nur einen Araber, der einmal einen Ohrring, einen goldenen Ohrring, der als Grabbeigabe mitgegeben wurde, verschwinden ließ. Man stellte das fest, und einer der Familienoberhäupter dort hat nun alle seine Leute zusammenkommen lassen, und er sagte ihnen: Wir werden feststellen, wer das gestohlen hat. Ich bin dafür verantwortlich. Und er sagte, wir werden jeden auspeitschen lassen. Und daraufhin meldete sich dann einer kreidebleich und gestand, aus lauter Angst vor solch einer öffentlichen Auspeitschung, dass er das mitgenommen hat. Und damit war der goldene Ohrring wieder da. Da herrschen heute noch drastische Sitten und Gebräuche. Wir sehen hier jetzt eines dieser Felsengräber, die der Grabräuber entdeckt hat, unterhalb von Tell Hesbon, das noch nicht geöffnet war, indem man die Skelette, die Totengebeine gefunden hat und auch die verschiedensten Grabgebeine und Grabbeigaben. Aber die große Sensation damals, im Jahr 1971, war ein ganz anderer Fund. Man entdeckte ein Felsengrab mit einem Stein, der davor gerollt werden konnte und der vor dem Grab war. Man musste ihn dann wegrollen, das war eine mühselige Arbeit. Das ist das einzige Steingrab mit einem Rollstein als Grabverschluss, das man jemals östlich des Jordan gefunden hat. Und Sie wissen, dass die Heilige Schrift davon berichtet, dass Jesus in solch einem Grab westlich des Jordans in dem Stadtgebiet der Stadt Jerusalem beigesetzt wurde, aber östlich des Jordans hatte man noch nie solch ein Grab entdeckt. Es sind mehrere Männer notwendig, um diesen gewaltigen, schweren, runden Stein dann vor die Graböffnung zu rollen. Dieses Grab dient dann gewöhnlich einer ganzen Familie über viele Generationen hinweg als Begräbnis. Es wird dann jedes Mal der Verstorbene hier beigesetzt und dann erneut das Grab mit solch einem Stein verschlossen. Das war immerhin das Verdienst dieses tüchtigen Grabräubers, der hier eine besondere Prämie bekam. Uns interessiert natürlich, wie solch ein Beduinenzelt aussieht. Ich habe darüber ja schon einige Bilder gezeigt. Berühmt ist die Gastfreundschaft der Beduinen. Die Besucher müssen sich ein wenig ducken. Nun, wenn das Zelt ein klein wenig geflickt ist, dann ist das kein Zeichen der Armut. Den Reichtum eines Mannes, eines Beduinen, erkennt man an den Masten, die das Zelt hat. Und dieses Zelt zählt 4 Masten. Ein Mast ist gar nicht zu sehen. Das ist also dann schon ein sehr reicher Mann, der sich nach unseren Begriffen hier in unserer westlichen Zivilisation buchstäblich alles leisten kann. Der hätte bestimmt seine 2, 3 Autos und seine große Villa und außerdem ein Bankkonto mit einer horrenden Summe. Dr. Larry Geraghty, halb verdeckt mit weißem kurzärmlichem Hemd hinter dem roten Araber, hat hier nun schon seine Verhandlungen wieder angestellt mit den Einwohnern des modernen Ortes Hesbon, um sie für die nächste Ausgrabungskampagne zu gewinnen. Und sie waren auch bereitwillig. Die jungen Leute haben gewöhnlich schon einige Jahre vorher jeweils mitgeholfen. Sie wurden dafür gut bezahlt. Und mehr oder weniger ist es für sie der einzige Verdienst, über den sie verfügen. Nun, dieser Grabräuber kann sich 2 Frauen leisten. Sie saßen in ihrem Zelt. Sie hatten es noch nicht allzu lange hier stehen, sonst wäre der Vordergrund auch noch mit Teppichen ausgelegt. Die Lieblingsfrau im Vordergrund, die schon ein wenig westliche Sitten gekannt hat und bereit war, auch ihren Schleier zu lüften. Die andere Frau im Hintergrund, die sich zurückhielt. Man kennt hier genau die Rangordnung. Und nun war eine Dame bei uns als Reiseteilnehmerin, eine Arztfrau, und sie wollte nun hier einige Aufnahmen machen, wollte sich mit den Damen unterhalten. Der Herr des Hauses war leider nicht zugegen, und so bekam sie dann einen Willkommensgruß, in dem diese Beduinenfrau ihr einen Kuss gab. Sie war ganz überrascht, stellte nachher fest, dass ihr Parfüm, das sie ursprünglich verwandt hatte, nicht stark genug war und sie einen halben Tag lang nach Beduinen roch. Aber das war das Zeichen, dass sie willkommen war und dass sie sich in diesem Zelt frei bewegen durfte. Es ließ sich hierzu noch vieles erzählen, aber die Zeit fehlt uns. Hier leben auch die Beduinen des sogenannten Ta'amira-Stammes. Dieser Stamm ist verhältnismäßig arm im Gegensatz zu diesem Grabräuber. Sie machten eine große Entdeckung. Es war ein Bursche von 16 Jahren, sein Name Mohammed Ad-Dib, zu Deutsch der Wolf. Ihr war es, der die sensationelle Entdeckung unseres Jahrhunderts gemacht hat. Mohammed Ad-Dib, einige Jahre später ganz westlich gekleidet, vor dem Eingang jener Höhle, die er zuerst entdeckt hatte. Was war geschehen? Er war Ziegenhirte und vermisste eine Ziege. Er suchte sie überall, fand einen Felsspalt und dachte, vielleicht ist die Ziege hier hineingekrochen. Aber dem war nicht so. Er wollte die Ziege, die vermeintliche Ziege, die hineingesprungen war, herausscheuchen, nahm einen Stein, warf durch den Spalt mit voller Wucht und erschrak, als er plötzlich hörte, wie etwas zerbrach und Scherben zu Boden fielen. Zunächst war er sehr erschrocken, sprang davon, aber dann dachte er sich, ich habe möglicherweise einen wertvollen Gold- und Silberschatz entdeckt. Er bestieg dann das Innere der Höhle, verbreiterte den Zugang und stellte fest, dass ein Tonkrug zerbrochen war. Zu seiner großen Enttäuschung enthielt aber der Tonkrug kein Gold, auch kein Silber. Er fand nur seltsame Rollen, mit denen er nicht viel anzufangen wusste. Und auf abenteuerlichen Wegen wurden diese Rollen dann nach Jerusalem gebracht. Ein Trödler kaufte sie ihm für wenig Geld ab. Und Professoren entdeckten dann, dass es uralte Handschriftenrollen waren. Sofort stiegen die Preise und unter anderem wurde hier auch die uralte Jesaja-Schriftrolle gefunden. Und das war der Anlass, dass dann ein großer Run einsetzte, um weitere Höhlen zu entdecken. Das ist die Höhle Nummer 4, die 1952 entdeckt wurde. Fast 100.000 Fragmente, von der Größe einer Briefmarke bis zu einer Handfläche. Die Funde in der Höhle Nummer 1, die dieser junge Mann, dieser Beduine, entdeckt hatte, war meistens in Tonkrügen aufbewahrt. Die Funde in dieser Höhle lagen fast alle am Boden. Sie waren teilweise chemischen Veränderungen unterworfen, sie waren beschädigt durch Ratten und Ameisen. In diesen Höhlen findet man auch solche Taubenlöcher, in denen die Essener teilweise auch ihre wertvollen Schriftstücke aufbewahrt haben. Wir könnten hier möglicherweise von einer sogenannten Taubenlöcherregistratur sprechen. Hier einige der Ruinen der sogenannten Qumran-Siedlung, dieser uralten Essener-Klostersiedlung. Im Jahr 68 nach Christus nahm Vespasian Palästina ein, er befand sich auf seinem Vormarsch, und seine Legionen besetzten diese Siedlung Qumran. Die Essener haben vieles abgeschrieben, sehr sorgfältig, und sie wussten nun, dass hier jemand kommt, sie werden ihre Tätigkeit nicht fortsetzen können, und so versuchten sie in aller Eile, so gut es war, die wertvollen Schriftstücke zu verstecken, denn in der Siedlung selbst fand man bei den Ausgrabungen nicht ein schriftliches Dokument. Also mussten sie irgendwo geblieben sein, aber man kam zunächst nicht auf die Idee, als man diese Ruinen entdeckt hatte, dass möglicherweise die Schriftstücke in der Nähe gefunden werden könnten, bis dann dieser Beduine den Anfang machte. 1873 entdeckte der Franzose Charles Ganot Qumran als erster, aber seine Aufmerksamkeit galt zunächst einmal einem Friedhof von etwa 1000 Gräbern. Die eigentliche Bedeutung dieser Ansiedlung hatte er damals noch nicht gekannt. Und hier in der Bildmitte der berühmteste Raum, das sogenannte Skriptorium, hier schrieben die Essener Mönche die Schriftstücke ab. Das war praktisch das Vervielfältigungsbüro. Ein Wasserkanal, der von den Bergen herunterläuft, sehr fein angelegt, auch sehr gut erhalten. Jeder Wassertropfen ist in einer solch unwahrscheinlich heißen Gegend sehr kostbar. Man bemühte sich, nichts zu vergeuden, alles zu sammeln, damit man ein Jahr lang davon leben konnte. Die Wasserbehälter waren damals überdacht, denn sonst wäre ein zu großer Wasserverlust durch die Verdunstung eingetreten, hier teilweise erst ausgegraben. Ein anderer Wasserbehälter, wir erkennen im Hintergrund das Tote Meer, dieser Wasserbehälter in verschiedene Abteilungen unterteilt. Es führen sogar Stufen hinunter. Vielleicht wollte man hier das Wasser herausschöpfen und wollte es damit auch ein wenig bequem haben. Eine Zisterne aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Wir wissen, Zisternen sind die Regenwasserbehälter. Diese Stufen führen zu einer Zisterne hinunter, die aus dem 8. Jahrhundert vor Christus besteht. Die Siedlung ist also uralt. Bei diesen Zisternenstufen hier kann man einen etwa 20 cm breiten Spalt erkennen. Er lässt Rückschlüsse zu und die Archäologen wissen jetzt, dass dieser Spalt mit größter Wahrscheinlichkeit von einem schweren Erdbeben hier rührt, das im 7. Jahr des Herodes, also im Jahr 31 vor Christus, Palästina erschütterte. Der Geschichtsschreiber Josephus beschreibt dieses Erdbeben ausführlich und man kann hier in etwa eine genaue Datierung vornehmen. Hier wurde diktiert und gewöhnlich saßen an langen Steintischen mehrere Mönche, die dann zu gleicher Zeit nach Diktat schrieben und das Diktierte wurde hinterher von Prüflesern sorgfältigst durchgelesen, um etwaige Fehler auszumerzen, zu vermeiden. Ein Waschbecken. Die Essener, eine jüdische Sekte, hatte ihr bestimmtes Ritual. Wir wissen, dass für die Hebräer der Gottesname sehr heilig ist. Und so war es auch ihre Gewohnheit, ehe der Name Gottes in einem Schriftstück aufgeschrieben wurde, mussten sie eine neue Feder zur Hand nehmen oder sich die Hände waschen. Bisweilen war sogar vorgeschrieben, in ein Becken hinunterzusteigen, um sich ganz unterzutauchen und eine neue Kleidung anzulegen, besonders dann, ehe sie den Namen Jehova niederschrieben oder die entsprechenden hebräischen Buchstaben dafür. So müssen wir das in etwa uns vorstellen, die Essener bei einer kultischen Handlung, aber wir wollen dabei festhalten, dass diese kultische Handlung, diese Waschung, keineswegs eine Taufe durch Untertauchen war, so wie Jesus Christus sie an sich erlebt hat, als er von Johannes dem Täufer im Jordan untergetaucht wurde. Es war nur eine kultische Waschhandlung. Das sind einige der Tische, die man in diesem Schreibraum gefunden hat, in jenem Kloster. Hier wurden also die Rollen, das heißt die Schriftstücke oder die entsprechenden Mitteilungen, auf Rollen abgeschrieben. Wurde auf einer Seite ein Fehler entdeckt, dann wurde der Fehler nicht verbessert, vielmehr musste der betreffende Schreiber die gesamte Seite neu schreiben. Und hat er sich erneut verschrieben, musste er noch einmal von vorne anfangen. Es wurde also eine gewissenhafte, gründliche Arbeit vorgenommen. Man fand auch die Original-Tintenfässer mit eingetrockneter Tinte. Das Klima ist dort sehr trocken. Man weiß heute, mit welcher Art von Tinte die Essener in jener Zeit gearbeitet und geschrieben haben. Die Qumran-Siedlung ist ein Nationalheiligtum der Israelis. Immer wieder werden hier weitere Ausgrabungen vorgenommen. Es scheint so, als ob diese gut erhaltenen Küchengefäße, die man bei den Ausgrabungen gefunden hat, noch so erhalten sind, wie sie von den damaligen Benutzern gebraucht worden waren. Das alles deutet auf ein jähes Ende der damaligen Klostergemeinschaft hin. Bei den Ausgrabungen fand man unter anderem auch ca. 750 Münzen der verschiedensten Herkunft. Die Archäologen sind jedes Mal sehr erfreut, wenn sie Münzen finden, denn sie geben eine ausgezeichnete Datierungshilfe. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus widmet den Essenern in seinen jüdischen Altertümern einen kurzen Abschnitt. In seinem Buch »Die jüdischen Kriege« gibt er uns eine längere Beschreibung der sogenannten Essener-Sekte. Josephus beschreibt die Essener als die dritte philosophische Sekte unter den Juden, nach den Pharisäern und Sadduzäern. Er bekennt, dass er seine Ausbildung bei allen drei Gruppen erhalten habe. Von diesem persönlichen Erleben her erscheint sein Bericht als glaubwürdig. Und so berichtet er, dass nach des Tages anstrengender Arbeit die Essener gewöhnlich dann beim gemeinsamen Mahl ihre Blicke hinausschweifen ließen über diese eigenartige Landschaft am Horizont, das Tote Meer. Josephus beschreibt die Essener als einfache Menschen, die nur ein gemeinsames Eigentum kannten. Ein Aufseher hatte für Ordnung in der Klostersiedlung zu sorgen. Es gab verschiedene Klostersiedlungen, eine davon war Qumran. Die Essener trugen weiße Kleidung, die Kleidung wurde erst abgelegt, wenn sie vollständig abgetragen war, und ich bezweifle, ob sie dann noch wirklich weiß war. Sie verrichteten ihre Gebete vor Sonnenaufgang und badeten morgens in kaltem Wasser. Nach der Reinigung nahmen sie die gemeinsame Mahlzeit ein. Vor und nach dem Mahl sprach der Priester den Segen. Sie arbeiteten bis zum Abend, um dann wieder gemeinsam zu essen. Die Essener zeigten großes Interesse an den Berichten des Altertums. Kandidaten wurden zu einem Probejahr aufgenommen. Dann erst war es ihnen erlaubt, an einem rituellen Reinigungsbad teilzunehmen. Nach zwei weiteren Bewährungsjahren durften sie an den gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Ihre Lehre. Sie wollten ernst machen mit ihrer Glaubensüberzeugung. Sie fordern von den Gliedern Armut, Demut, Gehorsam, Keuschheit und Rechtschaffenheit. Sie glauben an eine unsterbliche Seele. Nach ihrer Meinung wird die Seele beim Tod aus ihrem Gefängnis befreit und schwingt sich mit Freuden himmelwärts. Sie verachten die Heirat, sind aber bereit, Kinder zu adoptieren, um sie in der Lehre zu erziehen. Philo gibt uns ebenfalls einen ausführlichen Bericht über die Essener. Er spricht von etwa 4000 Essenern. Der Name Essener, so sagt er, sei eine Variation von Heiligkeit. Einige seien Landwirte, andere geschickte Handwerker. Sie lehnen die Sklaverei und Eide ab, studieren sorgsam die Ethik der Väter. In ihrer Philosophie gebrauchen sie die Allegorie. Die Essener haben eine einfache Lebensweise. Sie zeichnen sich durch Mäßigkeit, Zufriedenheit, Demut, Menschenliebe und Kameradschaft aus. Sie warteten auf den kommenden Messias und auf das Ende der Welt. Wir verdanken diesen Klosterbrüdern, den Essenern, durch ihr sorgfältiges Abschreiben die ältesten Kopien biblischer Bücher. Es gibt in der Tat bemerkenswerte Parallelen zwischen den Essenern und den Urchristen. Beide glaubten an das unmittelbar bevorstehende Weltende. Sie wollten sich in der geeigneten Weise durch ein heiliges Leben darauf vorbereiten. Trotzdem finden sich ganz krasse Gegensätze und Unterschiede zwischen den Essenern und dem Urchristentum. Jesus zum Beispiel kennt die Unterwerfung der jüngeren Altersgruppe unter die Älteren nicht, so wie es die strenge Disziplin der Essener forderte. Jesus sagt in Matthäus 20, Vers 27, wer der Erste sein will unter euch, sei euer Knecht. Die Essener bildeten ein asketisches Mönchstum, nach außen hin völlig abgeschlossen. Sie waren nicht einmal bereit zu einer Gastfreundschaft, wenn Juden von außerhalb kamen. Jesus dagegen ist weltoffen und ohne Klassenvorurteile. Ja, er fordert seine Nachfolger auf, in alle Welt hinauszugehen. Die Essener waren von einer unsterblichen Seele überzeugt, die beim Tod den Körper verlässt und in den Himmel aufgenommen wird. Jesus lehrte, dass der Tod ein Schlaf sei und der Mensch in seinem Grab ruhe bis zum Tag der Auferstehung. Das Entscheidende jedoch, die Lehre von der Auferstehung und Erlösung durch Jesus Christus war den Essenern unbekannt. Sie warteten immer noch auf den kommenden Messias. Essenertum und Christentum sind zwei völlig unterschiedliche Lebensprinzipien. So wie eine Blume und eine Eiche zwar aus demselben Boden ihre Nahrung beziehen, bleibt die Blume eine hübsche, doch kleine Pflanze, im Gegensatz zu der Eiche, einem hoch aufragenden Baum. Und dann, Jesus Christus war kein Essener. Jesus Christus ist der Sohn Gottes in Menschengestalt, ein einmaliges Geschehen. Man fand unter anderem in anderen Schrift, das heißt in anderen Tonkrügen, eine Psalmenschriftrolle. Das Leder war zusammengenäht, der Text hier aus Psalm 119, Vers 82 bis 96. Der wertvollste Fund jedoch, die vollständige Schriftrolle des Jesaja-Buches, das zwischen 200 und 150 vor Christus von den Essenern abgeschrieben worden ist, das ist nicht das Originalbuch des Jesaja. Diese Schriftrolle ist 7,34 Meter lang und 26 Zentimeter breit, mit 54 Textspalten zu je 30 Zeilen, aus 17 Lederblättern zusammengenäht. Es gibt hier, wie wir feststellen können, keine Satzzeichen. Und nun die große Frage. Stimmt der Inhalt dieser Jesaja-Rolle mit unserer heutigen Bibel überein oder hat sich in der Zwischenzeit am Inhalt etwas geändert? Es gibt nur unbedeutende Schreibabweichungen, die aber den Sinn nicht entstellen. Zum Beispiel, heute lesen wir in unserer Bibel in Jesaja 15, Vers 9, denn die Wasser von Dimon sind voll Blut. In dieser Jesaja-Schriftrolle heißt es, denn die Wasser von Dibon sind voll Blut. Es gibt also nur eine Schreibabweichung beim Stadtnamen. Ein anderes Beispiel. In Jesaja 45, Vers 2 lesen wir heute, ich will vor dir hergehen und das Bergland eben machen. In dieser Schriftrolle lesen wir, ich will vor euch hergehen und die Berge eben machen. Die Schreibabweichung besteht, statt dir lesen wir euch, statt Bergland Berge. Das sind zwei typische Textvarianten. Zusammenfassend können wir sagen, dass wir heute in der Bibel das Buch Jesaja genau noch so vorfinden wie damals. Man kann das schwarz auf weiß überprüfen. Und die Sensation von Qumran besteht nun darin, dass man anhand dieser Schriftrolle und anderer alter Schriftrollen festgestellt hat, dass das zunächst einmal die älteste Kopie der Bibel ist, eines biblischen Buches, genauer gesagt, und dass sich der Inhalt der Bibel in der Zwischenzeit nicht verändert hat. Wir haben die Bibel, die Heilige Schrift, heute noch so wie zur Zeit Jesu. Sie ist glaubwürdig, man kann es überprüfen, schwarz auf weiß. Damit kommt eine weitere Frage auf, warum sind denn keine Bibel-Originale erhalten? Ich kann darauf nicht die allerletzte Antwort geben, aber vielleicht hat Gott es nicht zugelassen, dass Originalteile der Bibel erhalten geblieben sind. Wenn schon solch eine Kopie eine große Verehrung erfährt, wie viele mögen dann erst zu Originalteilen pilgern? Gott wünscht vielmehr, dass sein Wort in uns lebendig sei, als dass wir es irgendwo nur buchstabengemäß bewundern und bestaunen. Schriftrollenfragmente, 100.000 wurden gefunden, einige nicht größer als eine Briefmarke. Ein anderes Schriftfragment. Hier zum Beispiel das Handbuch der Unterweisung. Hier waren die Klosterregeln und die Gemeinderegeln der Essener niedergeschrieben. Ein Teil dieses Handbuches der Unterweisung, die uns einen genauen Einblick geben, in welcher Weise die Essener damals ihre Klostergemeinschaft erlebten und gestalteten. Das alles beschäftigt die Gelehrten noch über viele Jahre. Es ist buchstäblich das interessanteste und wichtigste Zusammenlegspiel, denn die Gelehrten müssten nun feststellen, anhand der Schrift, des Inhaltes und noch vieler anderer Kennzeichen, welches Teil zu einem anderen dazu passt, um herauszufinden, ob man hier nun die Stücke zusammenlegen kann. Hier eine typische hebräische Schriftrolle. Unsere Bibel war ursprünglich in einzelnen Büchern und Briefen auf solche Rollen geschrieben, weil man zur damaligen Zeit noch keine Bücher in der gebundenen Form, wie wir sie heute besitzen, gekannt hat. Es ist wirklich ein besonderer Titel, die Heilige Schrift. Und wenn wir hier schon dabei sind, uns mit der Heiligen Schrift zu beschäftigen, wenn wir festgestellt haben, dass sich am Inhalt der Heiligen Schrift nachweislich nichts geändert hat, dass wir heute noch dieselbe Bibel besitzen wie zur Zeit Jesu, dann könnten wir jetzt noch mit Recht die Frage stellen, welche Geschichte hat denn die Bibel erlebt bis zum heutigen Tag? Von 300 bis 400 in jener Zeitperiode wurde vermutlich eine Kopie hergestellt von Konstantin dem Großen zu Beginn seiner Regentschaft in dem berühmten Kloster Kapadokien. Katharinenkloster am Berg Sinai, vielleicht hatten Sie Gelegenheit, dort zu sein, es ist immer ein großes Erlebnis, entdeckte Konstantin von Tischendorf, der Deutsche, 1844 unter abenteuerlichen Umständen eine fast vollständige Niederschrift, den sogenannten Codex Sinaiticus. Das Britische Museum hat diese Bibelhandschrift, diese Abschrift genauer gesagt, im Jahr 1933 für 2 Millionen Mark dem russischen Zaren abgekauft. Und so sieht es nun aus. Der Codex Sinaiticus, Codex, Handschrift. Konstantin von Tischendorf, und ich habe im Sinai-Kloster einen Brief gelesen mit seiner Unterschrift. Er hatte sich persönlich verpflichtet, diese Abschrift wieder zurückzugeben. Aber ich kann hier in Einzelheiten nicht berichten, warum die Dinge ein wenig anders gelaufen sind. Das ist eines der ältesten Handschriften der Heiligen Schrift, in Griechisch geschrieben. Eine andere wertvolle Handschrift ist der Codex Alexandrinus, ebenfalls in Griechisch, aus dem 4. und frühen 5. Jahrhundert, vermutlich vom Patriarchen von Alexandrien an König Jakob von England adressiert. Das wird heute im Britischen Museum in London gezeigt. Dann gibt es in einer Glasvitrine in der Vatikanischen Bibliothek den sogenannten Codex Vaticanus. Im Britischen Museum gibt es unter anderem den Papyrus 2486. Es sind Blätter von einem Kodex aus dem frühen 4. Jahrhundert, Teile von den Sprüchen Salomos. Ein anderes Papyrus aus dem 3. Jahrhundert mit den Anfangsversen des Markus-Evangelium. Damit kommen wir in die Zeit von 500 bis 1066. Wer Englisch kann, weiß, BC heißt vor Christus, AD heißt nach Christus. Circa 700 nach Christus ein interessantes Evangelium, das sogenannte Lindisfern-Evangelium. Mönche schrieben damals zwischen den lateinischen Text anglo-sächsische Worte. In der Vatikanischen Bibliothek aus dem 9. Jahrhundert in Griechisch einige Verse aus dem 2. Petrusbrief. Gewissenhaft schrieben in den Klosterschreibstuben Mönche die Bibel mit der Hand ab. Das Jahr 1384 war das Todesjahr von John Wycliffe. Er lebte von 1320 bis 1384, war Professor an der Oxford-Universität. Er wird der Morgenstern der Reformation genannt. Er hatte einen durchdringenden Verstand, eine große Schriftkenntnis, führte ein reines Leben und hatte einen unbeugsamen Mut. Sein großes Verdienst. Er übersetzte damals die Bibel in die englische Sprache. Damit konnte das einfache englische Volk das Wort Gottes wieder in seiner Muttersprache lesen. Selbst viele hundert Bibelabschreiber können den Bedarf an Bibelhandschriften nicht decken. Wycliffe sendet seine sogenannten Lollarden aus. Es sind Wanderprediger, die die handgeschriebenen Bibelkopien im ganzen Land verteilen. Das war eine der typischen Wycliffe-Bibeln. Eine andere Persönlichkeit, Petrus Valdus, 1140 bis 1218, ein reicher Kaufmann aus Lyon. Er verliert plötzlich seinen besten Freund durch einen plötzlichen Tod. Eine Frage quälte ihn: Was wäre geschehen, wenn ich jetzt gestorben wäre? Er wandte sich an einen Priester. Dieser gab ihm den Rat, seinen Besitz zu verkaufen. Er verteilte sein Hab und Gut, überließ seiner Frau das Geschäft und vertraute seine beiden Töchter einem Kloster an. Den übrigen Besitz verteilte er an die Armen von Lyon. Mit zwei befreundeten Priestern übersetzten sie gemeinsam das Evangelium aus dem Lateinischen in die französische Volkssprache. Die Übersetzungen mussten von Hand abgeschrieben werden. Petrus Waldus lernte ganze Bibelstellen auswendig und Bibelteile. Seine Predigten erregten Aufsehen. Sein vorbildliches Leben machte einen tiefen Eindruck. Seine Anhänger wurden als die Armen von Lyon bekannt. Der konservativen Geistlichkeit gefiel die Predigt und Bibelauslegung nicht. Petrus Waldus unterbreitete auf dem dritten Laterankonzil im Jahr 1179 Papst Alexander III. Persönlich sein Anliegen. Doch die Predigt des Wortes Gottes wurde ihm und seinen Anhängern verboten. Die Waldenser, wie man sie jetzt nannte, wurden aus Lyon verbannt, weil sie mit dem Predigen nicht aufhörten. 1183 wurde von Papst Lucius II. Der Bann über Petrus Waldus und seine etwa 8000 Anhänger ausgesprochen. Die Waldenser zogen über die Alpen nach Norditalien. Die Alpentäler des Piemont, westlich von Turin, wurde die Heimat der Waldenser. Hier siedelten sie sich an, um ihres Glaubens an die Aussagen der Heiligen Schrift zu leben. Es war eine Laienbewegung. Die Waldenser lebten in bescheidenen Verhältnissen. Reichtum und Luxus lehnten sie ab. Sie erwirtschafteten sich in mühsamer Arbeit einen Lebensunterhalt. Fleißiges Bibelstudium stand an der Tagesordnung. Ihre Gotteshäuser waren schlicht und einfach gehalten. Es waren die Versammlungsplätze, an denen man sich zum Gebet und zur Wortbetrachtung einfand. Ihr kostbarster Schatz jedoch war eine eigene vollständige Bibelübersetzung, die es unter größten finanziellen Opfern anfertigen ließen. Die Bibel war die einzige Glaubensgrundlage der Waldenser. So feierten sie unter anderem auch den göttlichen Ruhetag nach den Aussagen der Bibel am siebten Tag der Woche, am Samstag. Ihr Wappen? Lux lucet in tenebris. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Waldenser zogen in alle Teile Europas hinaus, um die biblische Botschaft zu verkünden. Junge, opferbereite Waldenser wurden als Missionare ausgebildet. Drei Winter lang studierten sie in diesem Gebäude nur die Bibel. Und dieses Gebäude ist bekannt unter anderem unter dem Namen Barben, Kolleg oder die Ziegenuniversität. An diesem Tisch in diesem Gebäude lernten sie viele Bibelteile auswendig und schrieben die wichtigsten Bibelaussagen auf Pergament ab. War ihre Ausbildung beendet, zogen sie als Hausierer hinaus. Sie boten Stoffe, Samt und Spitzen an. Stellten sie in einem Haus Interesse an Glaubensdingen fest, machten sie aufmerksam, dass sie einen unvergänglichen Schatz anzubieten hätten, der mehr wert wäre als aller Reichtum der Welt. Wenn alle Fenster und Türen sorgfältig verschlossen waren, zogen sie im Schein der Laterne die selbst abgeschriebenen Bibelteile hervor, die sie in ihre Kleidung eingenäht hatten. Sie erklärten das Wort Gottes und ließen einige Bibelverse auf Pergament geschrieben im Heim zurück. Die frohe Botschaft von Jesus Christus, der am Kreuz unser Erlöser wurde und den sündigen Menschen die Sündenvergebung und ewiges Leben umsonst anbietet, verbreitete sich so in weiten Teilen Europas. In der Regel kehrten die mutigen Waldenser-Missionare nicht mehr zurück. Wir leben heute in einer Zeit der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Wir können uns nur schlecht in jene Zeit der Unduldsamkeit zurückversetzen. Damals war es nicht erlaubt, die Bibel in der Landessprache zu lesen, den Übertretern drohte sogar die Todesstrafe. Ich freue mich, dass wir von Jesus keinen Auftrag erhalten haben, über irgendjemanden zu richten. Stattdessen wollen wir nur von bestimmten Dingen Kenntnis nehmen. In der Tat bezahlten viele Waldenser-Missionare ihre Predigttätigkeit an den verschiedensten Orten Europas mit dem Leben. Sie waren treue Zeugen der göttlichen Wahrheit. Immer wieder wurden die Waldenser angegriffen. Die Menschen, die nicht aufhören konnten, ihren Bibelglauben auch anderen mitzuteilen, wurden mit Waffengewalt bekämpft. Die ortskundigen Waldenser konnten sich so oft mit einfachsten Mitteln erfolgreich in ihren Bergen zur Wehr setzen und verteidigen. Andererseits verloren sie in den verschiedenen Kriegszügen, die gegen sie geführt wurden, viele von ihnen das Leben. Die Waldenser waren während des Mittelalters treue Zeugen der göttlichen Wahrheit. In der Tat, die Bibel muss ein ungewöhnliches Buch sein, wenn immer wieder Menschen zu allen Zeitaltern bereit waren, dafür ihr Leben zu lassen. Florenz war die Stadt, in der ein Mönch im Mittelalter aufsehenerregende Predigten über die Apokalypse gehalten hat. Die Kunde des Mannes, der in gewaltiger Weise aus der Bibel predigte, verbreitete sich rasch. Die aufrüttelnden Predigten des Mönchs Savonarola 1452 bis 1494 waren ein Ärgernis. Der Mönch war nicht bereit zu widerrufen. Savonarola wurde festgenommen und vor Gericht gestellt. 3 Tage wurde der Prior gefoltert. Schließlich wurde am 22. Mai bekannt gegeben, dass Savonarola zum Tod verurteilt sei. Heute erinnert in Florenz noch eine Steinplatte an die Hinrichtung von Savonarola. Zuerst wurden dem Verurteilten die Priestergewänder vom Leib gerissen. Auf die Worte: Ich trenne dich von der kämpfenden und siegenden Kirche, erwiderte Savonarola, das steht nicht in deiner Macht. Savonarola wurde an ein Kreuz gehängt. Man tötete ihn, die Leiche wurde verbrannt und die Überreste in den Arno geworfen. Ein weiterer Zeuge der Bibel hatte sein Leben gelassen. Johann Gutenberg, 1400 bis 1468, der Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Buchstaben. Von der Handschrift zur Handpresse, das war ein großer Fortschritt in der Bibelherstellung. Dies bedeutete eine gewaltige Zeit- und Kostenersparnis. 3 Jahre lang druckte Gutenberg an 200 Exemplaren der berühmten 42-zeiligen Bibel, die das erste Druckerzeugnis war. Luther bekennt: Die Buchdruckerkunst ist die letzte und große Gabe, durch welche uns Gott erlaubt, das Evangelium vorwärts zu bringen. Unter den ersten Büchern, die in Deutschland, Italien, Holland und Spanien gedruckt wurden, waren Bibeldrucke. 1452 druckte Gutenberg seine erste Bibelausgabe mit 150 Exemplaren. Damals kostete eine Bibel ca. 800 Mark. Heute muss man wenigstens, wenn man überhaupt noch ein Exemplar davon auftreiben will, 1 Million dafür auf den Tisch blättern. 1500 bis 1600. Luther übersetzte das Neue Testament ins Deutsche. Er vollbrachte sein Werk in nur 4 Monaten, im Jahr 1521. Im Jahr 1534 übersetzte das Alte Testament. Er schuf damit nicht nur eine Bibelübersetzung, er schuf damit die Grundlage der hochdeutschen Sprache. Bis dahin kannte man in Deutschland nur die verschiedensten Dialekte. Und Luther bekennt, dass er manchmal, wenn er das richtige Wort für einen hebräischen Ausdruck suchte, den Leuten auf dem Markt 14 Tage oder 3 Wochen aufs Maul sah, er hatte eine handfeste Sprache, um die richtige deutsche Bezeichnung zu finden. Und somit hat er sich hier auch durch die Entwicklung der Schriftsprache des sogenannten Hochdeutschen ein Denkmal gesetzt. Natürlich gab es vor Luther schon verschiedene katholische Übersetzungen, die aber nicht in Hochdeutsch geschrieben waren, sondern mehr oder weniger nur das Wort Gottes in einem Dialekt wiedergaben. Die Tyndale-Bibel. 1522 besuchte William Tyndale Cambridge. Er entschloss sich, die Bibel ins Englische zu übersetzen, musste nach Köln flüchten. Es wurde eine kleine Auflage von 600 Bibeln gedruckt. Diese Bibeln wurden trotz Verbot von König Heinrich VIII. Mit Handelswaren nach England geschmuggelt. Heute gibt es von diesen Tyndale-Bibeln nur noch 2 Kopien. Tyndale wurde in der Nähe Antwerpens in einem Schloss gefangen gehalten, später stranguliert und auf einem Scheiterhaufen am 6. Oktober 1536 verbrannt. Viele gingen für ihre Bibel und Treue zu dem lebendigen Gott, zu Jesus Christus, den sie als ihren persönlichen Erlöser und Heiland angenommen hatten, lieber in den Tod, als Jesus und der Bibel abzusagen. Ulrich Zwingli, 1484 bis 1531, Schweizer Reformator. Auch er verkündete die Botschaft der Bibel als ein furchtloser Mann. Und so hat ihm die Stadt Zürich unter anderem auch ein ehrendes Andenken bewahrt, indem sie einen Platz nach diesem Mann benannt hat, den Zwingli-Platz. Die Stadt Genf, sie spielt eine wesentliche Rolle in der Geschichte der Bibel. Hier zu Ehren einiger großer Reformatoren das bekannte Reformationsdenkmal in Genf. Unter anderem sind hier die Männer Farel 1489 bis 1565 und Calvin 1509 bis 1564 abgebildet. In Oxford das Märtyrerdenkmal. 1555 wurden Latimer und Ridley verbrannt und viele andere folgten ihnen. Keine noch so grausame Unterdrückung konnte die Bibelverbreitung aufhalten. Der Friedhof von Greyfriars im Schatten des Schlosses von Edinburgh. 1557 schlossen hier bibelgläubige Menschen einen Bund, den sie mit ihrem eigenen Blut unterschrieben. Viele liegen hier auch begraben. Mancher Grabstein verkündet der Nachwelt den Heldenmut gläubiger Männer und Frauen, die die Bibel über alles liebten. Was muss das für ein gewaltiges Buch sein, für das so viele Menschen ihr Leben gelassen haben? Glasgow. Hier wurden Märtyrer mit ihren Bibeln, die man ihnen um den Hals gebunden hatte, verbrannt. Lohnt es sich wirklich, für eine Bibel in den Tod zu gehen? Das kann nur dir beantworten, der die Bibel kennt und die Botschaft der Bibel liebt. Plymouth, Einschiffungsplatz. Des Jahres 1620 hier segelten die Pilgerväter hinaus, um nach Amerika zu gelangen. Eine Steintafel erinnert an dieses denkwürdige Ereignis, das Schiff Mayflower. Sie suchten in der neuen Welt Glaubensfreiheit. Und die Pilgerväter gründeten unter anderem Neuengland. Wir können schwer mitempfinden, was jene Menschen damals alles erlebten und durchmachten. Wir freuen uns heute, dass wir bei uns im Grundgesetz Glaubens- und Gewissensfreiheit verankert wissen. Die Brücke von Bedford. Mitten auf der Brücke befand sich ein Kerker. Hier war John Bunyan gefangen gehalten, 1628 bis 1688. Er schrieb unter anderem das Buch Die Pilgerreise. Es wurde neu aufgelegt, auch in Deutsch. Es ist das Buch, das nach der Bibel als in die drittmeisten Weltsprachen übersetzt wurde. Und es lohnt sich einmal, in dieses Buch hineinzuschauen. Im Gefängnis fertigte Bunyan eine Violine ganz aus Metall an. Er bekennt, Gott hat es zugelassen, dass ich viele Jahre im Gefängnis war und Zeit hatte, sonst hätte ich niemals dieses Buch schreiben können. John Wesley, 1703 bis 1791. Im 16. Jahrhundert gab es in England einen großen Sittenniedergang. Der Retter der Nation stand auf, John Wesley. Wesley hat 40.000 Predigten gehalten, oft am Tag 3 bis 4 Predigten, obwohl er 30 Kilometer mit dem Pferd noch zurücklegen musste. Er führte eine ganze Nation wieder zu den biblischen Grundsätzen zurück. Und ich war in England, in London, in der John Wesley-Kirche und habe dort die Tafel, die Gedenktafel gesehen, wo sich die englische Nation bei diesem Mann bedankt als dem Retter der Nation vor sittlichem Untergang. Sein Grab bei der John Wesley-Kirche in London. Auch heute noch sind die Schriftforscher damit beschäftigt, immer neue Schriftrollen zu finden und dann auch zu entziffern. Die Bibel, wirklich in jeder Hinsicht ein ungewöhnliches Buch, denn sie wurde nicht in einem halben Jahr geschrieben, auch nicht in 50 Jahren. Vom ersten Buch der Bibel bis zum letzten waren 1600 Jahre notwendig. 1500 vor Christus wurde das erste geschrieben, 95 nach Christus das letzte Buch. Es schrieben auch nicht nur Menschen einer Gesellschaftsklasse an diesem Buch, es waren Könige, Priester, Propheten, Hirten, sogar Handwerker. Man sollte meinen, dass es jetzt viele Ansichten in der Bibel gibt, stattdessen stellen wir eine Einheit fest. Und das Großartige an diesem Buch, sie erklärt sich selbst, wenn man weiß, wo die entsprechenden Aussagen stehen. Es ist Gottes Botschaft in menschlicher Sprache. Und so verstehen wir, was verschiedene Personen über dieses Buch urteilen. Martin Luther: Die Bibel ist nicht antik, auch nicht modern, sie ist ewig. Professor Bettex: Die Bibel ist ein Buch, das die Fragen eines Kindes beantwortet und der Weisheit der Weisen spottet. Und der beliebte Papst Johannes der 23. Das Nichtkennen der Bibel ist heute für jeden Katholiken, der etwas auf sich hält, wahrlich unentschuldbar. Es ist in der Tat das Buch, das Millionen Menschen Leben positiv verändert hat. Ich weiß nicht, welche Meinung Sie zur Bibel haben und in welchem Verhältnis Sie zu diesem Buch stehen. Nur eins ist mir aufgefallen: Man kann Kochbücher studieren oder Mathematikbücher oder ein Physikbuch oder was immer das sein mag. Diese Bücher geben uns wertvolle Informationen, aber keines dieser Bücher ist in der Lage, den Charakter eines Menschen zu ändern. Stattdessen habe ich an mir selbst festgestellt und an vielen anderen, die mir begegnet sind und mir das bestätigt haben: Die Bibel ist das einzige Buch, das das Leben eines Menschen bessert, sobald er sich damit beschäftigt. Hier begegnen uns göttliche Gedanken in menschlicher Sprache. Damit wird die Bibel zu einem einzigartigen Buch. Sie werden sagen: Na ja, aber die Bibel, ist die nicht todlangweilig? Ich gebe Ihnen recht, streckenweise ist die Bibel in der Tat todlangweilig, auch für mich. Daran gibt es keinen Zweifel. Trotzdem, so meine ich, ist die Bibel lesenswert, zumindest deswegen, weil sie die Spielregeln für ein christliches Leben enthält. Haben Sie schon einmal einen Fußballspieler auf dem Fußballplatz herumlaufen sehen mit einem Fußballspielregelbuch, das er nachgeschlagen hat? Darf ich jetzt den Ball wegkicken? Stehe ich abseits? Wer Fußballspieler sein will, der muss zuvor die Spielregeln beherrschen. Man kann kein Schach spielen, wenn man nicht zuvor die Regeln beherrscht. Und Regeln zu lesen ist todlangweilig. Aber wenn es ans Spielen geht, dann helfen einem die Regeln. Und dann findet man Freude am Spiel, und so enthält die Bibel die Spielregeln für ein frohes, wertvolles Christenleben. Unter anderem lese ich da eine Spielregel, meinetwegen, um nur ein Beispiel herauszugreifen. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18: Seid dankbar in allen Dingen. Das Gegenteil wäre die Unzufriedenheit. Ich muss mich fragen, was hilft mir weiter im Leben? Oder im selben Kapitel 4, 16: Seid allezeit fröhlich. Das Gegenteil wäre meinetwegen Traurigkeit oder Ärger. Aber die Bibel ist noch mehr. Ich lege ein Bekenntnis ab. Für mich ist die Bibel der Liebesbrief Gottes, direkt an mich geschrieben. Jesus liebt dich, mögen die drei wertvollsten Worte sein, die man einem Menschen sagen kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht. Ab und zu bekomme ich heute noch einen Liebesbrief, von meiner Frau natürlich. Wie kann das anders sein? Ich bin viel unterwegs. Ich bekenne Ihnen: Egal, ob ich damals von meiner Verlobten, meiner jetzigen Frau, Liebesbriefe bekam oder heute, Liebesbriefe, so geht's mir, liest man mehr als einmal. Und man muss sich nicht dazu zwingen. Bestimmte Dinge prägen sich einem ein, und ich bekenne Ihnen, der großartigste Liebesbrief, den ich kenne, ist für mich die Heilige Schrift. Jesus liebt mich. Das will mir dieses Buch sagen. Und dafür will ich Gott danken. Ich falte die Hände. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort und für die schriftlichen Unterlagen, die uns zeigen, dass sich am Inhalt dieses Wortes nichts geändert hat. Die große Sensation. Ich danke dir, dass dein Wort nicht nur Spielregeln für ein christliches Leben enthält, sondern dass es der persönliche Liebesbrief an mich, an uns alle ist. Und ich bitte dich nur um das eine, schenk uns persönlich mehr Zeit, diesen Liebesbrief in die Hand zu nehmen. Wir danken dir für alles. Amen.